Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich finde es großartig, dass Sie diesen Buß- und Bettag heute zu einem Missionstag gemacht haben. Vielleicht fragen sich manche, passt denn das zusammen? Ich möchte einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, das uns sicher zeigen wird, dass Buße und Beten und Mission sehr eng zusammengehören. Ich lese aus dem letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da erschien der Herr den verängstigten Jüngern und sprach zu ihnen, Vers 44 in Lukas 24, dies sind meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Alles müsse erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht. Da öffnete er ihnen den Sinn, damit sie die Schrift verständen. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, dass der Christus auf diese Weise leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen werde und dass auf seinen Namen hin Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden solle unter allen Völkern, beginnend mit Jerusalem. Ihr seid Zeugen dafür und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibet in der Stadt, bis ihr angetan sein werdet mit Kraft aus der Höhe. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Buß- und Bettag und Mission. Ich sagte schon, eine sehr enge Verbindung besteht hier, denn Mission ist nach der Schrift nichts anderes als Menschen in aller Welt zur Buße zu rufen und zum Glauben an Jesus Christus, damit sie Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben empfangen. Das wird uns aus unserem Text, den wir als einen der Missionsbefehle betrachten, sehr deutlich. In den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, hat man sich immer wieder bemüht herauszufinden, was denn nun Mission eigentlich ist und was wir in der Welt als Missionare, als Missionen tun sollen, was eigentlich unser Auftrag ist. Ich finde, wir brauchen nur in den Schlusskapiteln der Evangelien nachzulesen, was Jesus gesagt hat. Das ist so klar und deutlich, dass da gar kein Zweifel darüber bestehen kann, was Mission ist und was wir in der Welt zu tun haben. Die Frage ist, ob wir uns heute noch das Wort Gottes, das Evangelium, die Worte unseres Herrn Jesus Christus maßgebend sind. Oder ob Meinungen der Menschen, Meinungen von Regierungen, Meinungen von Hilfsorganisationen oder wer immer es ist, der uns vorschreiben will, was wir als Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt zu tun haben. Wenn Sie unvermittelt Mission hören, was kommt Ihnen da zuallererst in den Sinn? Was sehen Sie dann vor sich? Was bedeutet für Sie, wenn Sie einmal ohne Vorbereitung beschreiben sollen, was Mission ist? Was würde da zuerst in Ihrer Vorstellung erscheinen? Ein Krankenhaus? Oder hungernde Menschen? Oder für die Jugend vielleicht ein Jeep? Oder ein Flugzeug? Eine Urwaldstation, Indianer. Eigentlich müsste, wenn wir Mission hören, das vor unseren Augen erscheinen, was Mission bedeutet, was unser Text sagt, was unsere Aufgabe ist in der ganzen Welt, nämlich Buße und Vergebung der Sünden zu predigen. Dass Menschen gerettet werden, erlöst werden und ewiges Leben finden. Das ist von Gottes Seite her das Kernstück der Mission überhaupt. Denn das ist die vorgegebene Botschaft. Der Jesus hat uns nicht nur gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das zeigt uns zunächst den Umfang der Mission, die Ausdehnung der Mission allen Menschen in aller Welt soll das Evangelium verkündigt werden. Er hat nicht nur gesagt, was wir tun sollen, wie in Matthäus 28, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft, indem ihr sie lehrt, alles halten, was ich euch befohlen habe, sondern er hat uns auch die Botschaft vorgegeben, die wir als Evangelium zu verkündigen haben. Wir können uns nicht aussuchen, was wir verkündigen wollen. Sondern die Botschaft ist vorgegeben, auf das Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werde in seinem Namen unter allen Völkern, beginnend mit Jerusalem. Deutlicher kann es der Herr gar nicht sagen. Er sagt uns, wo es anfangen soll, und es hat tatsächlich in Jerusalem angefangen, dann ging es in ganz Judäa weiter, dann nach Samarien und dann bis ans Ende der Erde. Und er sagt uns auch, was gepredigt werden soll. Und wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass sich die Jünger und die Apostel genau an das gehalten haben, was ihnen ihr Herr befohlen hat. Schon in Apostelgeschichte 2, in der großen ersten Missionspredigt des Petrus, sagt er ganz deutlich am Ende seiner Predigt, als die Leute zu ihm kamen und sagten, ja, was sollen wir jetzt tun? Was sagt ihnen Petrus? In Vers 38, Apostelgeschichte 2, Petrus aber sagte ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Besser hätte er dem Auftrag seines Herrn gar nicht folgen können. Auf das Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werde unter allen Völkern. Petrus predigt, die Menschen fragen, was sollen wir tun? Tut Buße und glaubt und lasse sich an jeder taufen zur Vergebung der Sünden durch den Namen Jesu Christi. Wenn wir weiter hineinschauen in die Predigten des Paulus, nur wenige sind uns ja in der Apostelgeschichte übermittelt worden, leider, denn er war bestimmt ein guter Prediger und ich würde manche von seinen Predigten gerne schriftlich vor mir haben. Da sagt er ebenso an die Heiden, die meinen, er und sein Begleiter Barnabas wären Götter und wären auf die Erde gekommen und wollten ihnen opfern, da sagt er ihnen, ihr Männer, was macht ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Dingen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Bekehrung, das heißt Buße, Umkehr, Umdenken, eine neue Gesinnung bekommen. Dass man sich nicht Gott vorstellt in Menschen oder in Gestalten oder in Figuren, sondern dass man umkehrt zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und in Apostelgeschichte 17, als Paulus seine Predigt oder seine Ansprache auf dem Areopag in Athen gehalten hatte, da schließt er mit diesem Satz, über die Zeiten der Unwissenheit nun hat Gott hinweggesehen, jetzt aber lässt er den Menschen verkündigen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Das ist Mission. So hat Mission begonnen, so haben sich die Apostel an den Auftrag ihres Herrn gehalten und sie haben die damalige Welt tatsächlich mit dem Evangelium erreicht und haben die Welt auf den Kopf gestellt. Warum? Weil sie sich an den Auftrag Jesu gehalten haben und in der Kraft des Heiligen Geistes das getan haben, was er ihnen aufgetragen hat. Und nun sagen wir bitte nicht, ja, das waren damals noch Leute, die waren dumm genug, das anzunehmen, der Predigt von Buße und Vergebung zuzuhören. Wir sind ja heute fortgeschritten, wir sind ja gebildet, wir sind ja wissenschaftlich aufgeklärt, da kann man uns so etwas nicht mehr vorsetzen. Liebe Freunde, das Wort vom Kreuz, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben ist und dass wir Buße tun müssen und zu ihm kommen müssen im Glauben, um errettet zu werden, das war damals schon eine Torheit. Und den Juden war es damals schon ein Anstoß und ein Ärgernis. Und wo immer Paulus hinkam, musste er Verfolgung erdulden. Und was sagten die Leute, als sie ihn anklagten? Diese Menschen verkündigen Dinge, die es sich nicht geziemt für uns, dass wir sie halten. Das passt passt uns nicht. Das passt nicht in unsere Philosophie, in unseren Glauben hinein. So klug und so gebildet waren die Menschen schon vor 2000 Jahren, dass sie das Evangelium von Jesus Christus als Torheit und Ärgernis abgelehnt haben. Das ist gar nichts Neues, was uns heute die modernen Theologen sagen, dass dieses Evangelium anstößig ist für die Menschen. Das war es schon immer. Aber das Gleiche trifft auch zu, was Paulus dann sagt. Dieses Wort vom Kreuz, das den einen eine Torheit und ein Ärgernis ist, ist den anderen eine Gotteskraft. Eine Gotteskraft, die ihr Leben verändert. Die nicht nur Opium ist, wie es uns gesagt wird, zur Vertröstung auf die Ewigkeit, auf das Jenseits, sondern die hier und jetzt sich als Gotteskraft erweist, nämlich um Menschen zu verändern. Und das ist mein zweiter Punkt, den ich erwähnen möchte heute Morgen. Mission ist nicht nur Buße zu predigen in aller Welt, sondern Buße ist auch das Mittel zur Veränderung der Welt. Warum? Weil es einzelne Menschen verändern kann. Da, wo das Evangelium gepredigt wird, da, wo Menschen es annehmen, da, wo sie Buße tun und an diesen Jesus Christus glauben, verändert sich ihr Leben radikal. So radikal, dass die Bibel es bezeichnet, wir sind vom Tod ins Leben gekommen, aus der Finsternis ins Licht, aus der Gewalt Satans in Gottes Reich der Liebe. Diese Veränderung findet statt da, wo das Evangelium offene Ohren findet, wo es angenommen wird in Buße und Glauben. Buße ist aber nicht nur da, um einzelne Menschen zu verändern, sondern da, wo sich einzelne Menschen verändern, verändern sich auch die Verhältnisse. Und je mehr sich einzelne Menschen verändern, umso mehr wird auch diese Welt verändern. Und darum sage ich, Buße ist das Mittel der Veränderung der Welt. Es gibt kein anderes Mittel, um diese Welt wirklich zu verändern und die Probleme zu lösen. Vielleicht klingt es sehr einfach und simpel. Aber ist es nicht so, liebe Freunde? Was würde geschehen, wenn heute alle Menschen bereit wären, Buße zu tun? Sowohl die Regierenden wie auch die Regierten, sowohl die Unterdrücker wie auch die Unterdrückten, sowohl die Reichen wie auch die Armen, sowohl die Weißen in Südafrika wie auch die Schwarzen. Was würde geschehen? Die Probleme dieser Welt würden sich in einem Augenblick gelöst haben. Denn Buße heißt umsinnen, umdenken, eine neue Gesinnung annehmen. Und zwar nicht mehr ich, nicht mehr für mich selbst, nicht mehr ich bestimme, nicht mehr mein Wille muss durchgesetzt werden, sondern das, was Gott will. Mein Leben gehört Gott. Und wenn das heute auf breiter Ebene geschehen würde, würde sich diese Welt in einem Augenblick ändern. Wie können sich die Probleme zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer lösen? Wenn beide Buße tun, wie können sich die Probleme in einer Familie lösen zwischen Eltern und Kindern? Wenn beide Buße tun, wenn die Eltern vor den Kindern sagen, wir haben gefehlt, vergebt uns. Und wenn die Kinder zu den Eltern sagen, wir haben gefehlt, vergebt uns. Als mein Sohn 15, 16 Jahre alt war, und es sehr schwierig war, mit ihm auszukommen. Da war das entscheidende Geschehen vor einigen Jahren am Silvesterabend in unserem Verhältnis zueinander. Als es mir klar wurde und als ich im Gebet, ehe wir ins neue Jahr hineingingen, aussprach, Herr, vergib mir, wo ich meinem Sohn gegenüber gesündigt habe und gefehlt habe. Da waren in einem Augenblick Dinge bereinigt. Da war ein neues Verhältnis da. Wie kann eine zerbrochene Ehe wieder geheilt werden? wenn beide Buße tun. Wenn sie nicht nur mit dem Finger aufeinander zeigen und sich die Schuld zuschieben, sondern wenn jeder an seine Brust schlägt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig, ich habe gesündigt. In einem Augenblick sind die Probleme gelöst. Und was im Kleinen geschehen kann, das kann tausendfach geschehen in der Welt, in den Völkern, in den Ländern. Und liebe Geschwister, das geschieht auch. Wir verkündigen keine Theorie, sondern das geschieht. Ich denke an den Bericht eines unserer Missionare aus Kisii im Südwesten von Kenia, wo er in den letzten Jahren einige neue Gemeinden gründen konnte, und als sie wieder eine kleine Kirche gebaut hatten auf einem Feld, da sagte einer der Stammeshäuptlinge, der dort war, jetzt als Christ: Auf diesem Feld haben sich unsere beiden Stämme in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten bekriegt und versucht, sich gegenseitig auszurotten. Hier ist Blut geflossen. Und heute sitzen wir hier, beide Stämme, auf den Bänken dieser Kirche und beten gemeinsam Gott an. Versöhnung durch Buße, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber auch im äußeren wirtschaftlichen, sozialen Leben verändern sich Dinge da, wo Menschen bereit sind, Buße zu tun. Denke an den Bericht von Pastor Fanini aus Rio de Janeiro, der eine der größten Gemeinden dort hatte, dieser Großstadt, und zwar in vielen der Slum-Gebiete von Rio de Janeiro. Wir kennen sie aus dem Fernsehen, immer wieder werden sie uns ja vor Augen geführt. Aber leider werden die Hintergründe für dieses Elend niemals aufgezeigt. In dieser Gemeinde hat man 600 Familien aus den Slums herausgeholt und man hat in der Gemeinde geopfert und gearbeitet, um sie in schöne neue Siedlungshäuser umzusiedeln. Und dann hat die Stadt das Gleiche getan. Sie haben es gleich für einige Tausend getan. 3000 Häuser wurden erstellt und aus den schlimmsten Slumgebieten Familien ausgesiedelt in diese neuen Häuser gebracht. Nach einem halben Jahr wird Pastor Fanini eingeladen zu einer Versammlung der Stadträte, der Leute, die verantwortlich waren für diese neue Siedlung. Und sie sagten: Lieber Mann, warum hat es bei Ihnen funktioniert und nicht bei uns? Wir haben vor einem halben Jahr diese Leute in diese schönen Häuser gebracht und heute sieht diese Siedlung wieder aus wie die Slums vorher. Und warum hat es bei Ihnen geklappt? Ihre Häuser, Ihre Siedlung sind heute noch schön. Faninis Antwort war kurz und klar. Er sagt: Ihr habt die Leute aus den Slums geholt, aber ihr habt den Slum nicht aus den Leuten geholt. Das heißt Buße, den Slum aus den Leuten zu holen. Und unsere Missionare, die in Südamerika arbeiten, in Chile und in Brasilien und die das Elend kennen, unter Indianern und unter Stadtbewohnern, die sagen: Wenn Trunksucht, Ehebruch, Hurerei, Rauschgiftsucht aus den Elendsvierteln dieser Großstädte herausgenommen werden könnte, dann würde ohne irgendeine Maßnahmen sich das Bild in diesen Elendsvierteln innerhalb von wenigen Monaten total verändern. Da liegen die Ursachen für das Elend. Nicht in den ungerechten Strukturen, wie man uns heute in den Sendungen und in den Berichten klar machen will. Um Unruhe, um Agitation zu schüren, Aufstand und Rebellion. Ich war in Chile in einer Versammlung von Mapuchen-Indianern. Und wenn man so abends zwischen 5 und 6, wenn es dämmerig wird, da über die Landstraßen geht, dann sieht man diese betrunkenen Indianer nach Hause torkeln. Und unser Bruder Bluthart sagte, es gibt kaum einen Indianer, der nicht an die Trunksucht gebunden ist. Und da geht das ganze Geld hin und ihre Familien sitzen in Elend zu Hause, haben nichts zu essen, haben nichts anzuziehen. Und wir saßen in dieser Mapuchen-Gemeinde, da saßen auf der einen Seite etwa 25 bis 30 Männer, auf der anderen Seite die Frauen und Mädchen. Und als er so über die Männer dahin blickte, sagte er: Ich sehe hier keinen einzigen, der nicht, als er sich zu Jesus Christus bekehrte, auch von seiner Trunksucht befreit werden musste. Keinen einzigen. Und was ist der Erfolg?
Wenn Sie heute durch dieses Gebiet fahren, können Sie von Weitem erkennen, wo das Gehöft eines Gläubigen steht und wo das Gehöft eines Ungläubigen steht. Die ungläubigen Mapuchen haben elende Strohhütten, die fast zusammenfallen. Und dann sehen Sie ein Gehöft, schöne Holzhäuser, sauber, angestrichen, alles ist ordentlich. Da sind die Gläubigen, die kommen aus der gleichen Armut. Die haben keine Unterstützung von außerhalb bekommen. Aber sie haben aufgehört zu trinken und das, was sie verdient haben, das wenige zu verhuren und zu vertrinken. Und dadurch hat sich ihr ganzer sozialer Stand, ihr wirtschaftlicher Stand verbessert und geändert. Ich war Anfang dieses Jahres in Brasilien, habe dort unsere Schwester Hedwig Anselm besucht, die in der Flussarbeit steht, und habe einen jungen Mann dort kennengelernt, von dem ich schon vorher aus den Berichten gehört hatte, Meterio. Meterio, ein notorischer Trinker, der im ganzen Flussgebiet bekannt war. Und als unsere Schwester zum ersten Mal zu ihm kam, saß er wieder halb betrunken mit seinen Kumpeln beim Kartenspiel und wollte sie rauswerfen. Was will diese Quatschbase? Was erzählt sie uns da? Sie stört uns nur in unserem Kartenspiel. Aber sie blieb und sie kam immer wieder und hat das Evangelium verkündigt, obwohl er nie richtig nüchtern war. Und seine Frau und seine Kinder, die waren elend, hungernd, in Lumpen gehüllt. Er hatte einen kleinen Kramladen auf seinem Boot, mit dem er dann von Gehöft zu Gehöft am Flussufer fuhr, um etwas zu verkaufen. Und alles, was er verdiente, wurde dann in Schnaps umgesetzt. Und eines Tages, als er mitten auf dem Fluss war, wurde ihm sein ganzes Elend bewusst und erinnerte sich daran, diese Frau hat gesagt, es gibt einen Weg der Befreiung. Nämlich durch Jesus Christus, wer ihn anruft, der wird gerettet werden. Und er rief dort auf den Fluss, Mutterseelen allein, diesen Gott an und bat im Namen Jesu Christi um Befreiung. Von dieser Stunde war dieser Mann frei vom Alkohol. Noch einmal haben seine Kumpanen versucht, ihn zu verführen, haben ihm ein Glas Schnaps gereicht. Das hat bei ihm solche Übelkeit hervorgerufen, dass er sich furchtbar erbrochen hat und hat nie wieder Alkohol angerührt. Heute ist dieser Mann einer der reichsten im ganzen Flussgebiet. Er hat es zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht. Ich könnte Ihnen Bilder zeigen von ihm mit seiner Familie in schmucken Kleidern. Eine Pracht, sie anzusehen. Wie kommt es? Wer hat Ihnen geholfen? Wo haben Sie das Geld her? Sie haben Buße getan. Sie sind von innen her verändert worden. Und das hat auch Ihr Äußeres verändert. Und so könnte man Beispiel neben Beispiel nach Beispiel anführen, wie Buße und Bekehrung zu Jesus Christus das Mittel ist, um nicht nur einzelne Menschen, sondern auch die Situation, die Gesellschaft, die Verhältnisse zu ändern. Was sind denn die Schwierigkeiten heute in der Bekämpfung der Not auf dieser Welt? Muss es denn so bleiben, dass jährlich Millionen und Millionen am Hunger und an Unterernährung sterben? Man schätzt, dass es im letzten Jahr 16 Millionen waren Kinder, die gestorben sind. Man schätzt, dass es in diesem Jahr 20 Millionen sein werden. Trotz aller Hilfeleistungen, trotz aller Organisationen. Wo ist denn die Schwierigkeit? Wir haben selber Leute, die in Bangladesch, heute in Ostafrika, in den Hungersnotgebieten arbeiten. Wo liegt die Schwierigkeit? Im Menschen selber. Die Schwierigkeit liegt da, dass durch diese Hilfeleistungen oft die Reichen reicher werden und die Armen noch ärmer. In der großen Hungersnot 1974 in Äthiopien, wo unsere Missionare mittendrin waren, sagten sie, dass Händler Getreide gehortet haben, zentnerweise, obwohl rechts und links Menschen verhungert sind. Warum? Weil sie hofften, dass die Preise noch höher gehen. Als ich damals bei der großen Hungersnot in Bangladesch war, hörte ich, dass tonnenweise, ja hunderte von tonnenweise, Reis aus Bangladesch nach Indien geschmuggelt wird über die Grenze. Warum? Weil dort die Preise höher waren, während in Bangladesch Hunderttausende verhungert sind. Woran liegt es denn? Am Menschen selber, an der menschlichen Natur. Und wie ganz anders ist es dann, wenn wir wie in Südäthiopien gläubige Bauern finden, die ständig nur am Existenzminimum leben. Und als sie Einer unserer Missionare fragte, was würdet ihr denn machen, wenn ihr einmal solch eine Ernte haben könntet, dass ihr Überfluss habt? Und er hatte nichts anderes erwartet, als dass sie sagen würden, dann würden wir endlich einmal ein wenig Vorrat haben können und würden Getreide verkaufen können, um uns auch einmal Kleider oder Gebrauchsgegenstände zu kaufen. Wissen Sie, was diese Bauern gesagt haben? Wenn wir Überfluss haben, dann geben wir weiter an die, die Mangel haben. Dafür leben sie. In solch einem Gebiet ist es nicht schwer, Hungersnot zu bekämpfen. Wo man Menschen hat, die frei geworden sind von der Ichsucht, von der Habsucht. Und da sind für ihren Herrn Jesus Christus und für ihren Nächsten zu leben. Buße schafft neue Menschen und darum auch neue Verhältnisse. Aber die Not ist, dass heute Buße nicht mehr dran ist, dass Buße nicht gefragt ist. Oh ja, man entwickelt große Pläne für Hilfeleistungen, große Programme. Aber wo führen sie hin? Wo haben sie bisher hingeführt? Unsere Aufgabe ist es, in der ganzen Welt, durch unsere Missionare, Buße zur Vergebung der Sünden zu predigen. Und damit tun wir nicht nur etwas für die Seelen der Menschen, wie es uns als Missionen vorgeworfen wird, sondern wir tun oft mehr auch für die äußeren Verhältnisse als alle anderen gut gemeinten Hilfsorganisationen, weil alles immer wieder an der menschlichen Natur scheitert. Auf der anderen Seite sehen wir, dass mitten in der Not, in Verfolgung, in Hungersnotgebieten, Menschen bereit sind, Buße zu tun. Das ist die Erfahrung unserer Missionare, dass in den Hungersnotgebieten Menschen zu ihnen kamen und ihre erste Bitte war nicht, gebt uns Brot, sondern ihre erste Bitte war, könnt ihr uns sagen, wie wir mit Gott versöhnt werden können? Diese Hungersnot ist ein Gericht Gottes. Wir haben Kinder, wir haben unsere Verwandten, wir haben Frauen und Männer sterben, verhungern sehen. Dieses Gericht Gottes trifft uns wegen unserer Sünde. Könnt ihr uns sagen, wie wir Sündenvergebung finden können? Das war das Erste, was sie von unseren Missionaren wissen wollten. Während hier Menschen im Überfluss ihre Faust gen Himmel recken und sagen, wie kann Gott das zulassen? Lassen sich die betroffen sind von diesen furchtbaren Katastrophen hinführen zur Buße und Umkehr zu Gott und finden das, was viele bei uns noch nicht gefunden haben, nämlich Trost und Kraft und Hoffnung und Freude durch das Evangelium. In Bangladesch, in Äthiopien, in Guatemala, in Nicaragua, wo immer Flutkatastrophen, Hungerkatastrophen, Erdbebenkatastrophen, Hunderte von Menschen, Tausende von Menschen geschädigt haben und getötet haben, wo Menschen in bitterste Not gekommen sind, da sind sie bereit, Buße zu tun. Und da kommen Menschen zum Glauben und da wachsen die Gemeinden. Erst dieser Tag erhielt ich einen Brief von unserem Missionar aus Äthiopien. Er war in Deutschland gewesen, er kehrte wieder zurück. Das war der erste Brief, den er schrieb und er sagt, er war erschüttert, als er in Addis Abeba auf den Markt ging, die abgezehrten, hungernden Gestalten zu sehen, die Gesichter vergrämt von Sorge über die Zukunft. Und er sagt, da gibt es keine Antwort auf diese Probleme. Die Hungersnot steht wieder vor der Tür in Äthiopien. Aber dann sagt er, die Gemeinden wachsen und unsere Kirche in Addis Abeba, eine der Kirchen, ist übervoll. Als ich wegging Anfang des Jahres, kamen 300 Leute zur Kirche. Heute kommen 700 Leute zur Kirche. Innerhalb von 6 Monaten mehr als 100% Wachstum. Und so ist es in ganz Äthiopien. Da gibt es heute trotz der kommunistischen Regierung, obwohl in jeden Gottesdienst Militär oder Polizei eindringen kann, um einige zu verhaften und abzuführen, sind die Kirchen übervoll und es sind Konferenzen davon 10.000 bis zu 18.000 Menschen, die kommen, um Gottes Wort zu hören. Sie sind bereit, Buße zu tun, weil sie etwas vom Gericht Gottes verspüren und sind bereit, diesem Gott sich zu stellen. Und sie empfangen dann innere Kraft und inneren Trost und Freude, auch durch dieses Leid hindurchzugehen. Buße ist aber letztlich nicht nur nötig, um hier auf dieser Welt richtig leben zu können, nämlich als Mensch in Verbindung zu seinem Schöpfer und das Ziel der Schöpfung zu erreichen, Partner Gottes zu werden, sondern Buße ist vor allem nötig und entscheidend im Blick auf die Ewigkeit. Und das ist ja letztlich das Ziel der Mission. Das Ziel der Mission ist nicht die Verbesserung dieser Welt oder die Veränderung dieser Welt. Am Ende dieses Missionszeitalters hat uns Jesus keine heile Welt verheißen, sondern eine Welt, die erschüttert wird von Katastrophen. Eine Welt, die auf allen Gebieten des menschlichen Lebens in das Chaos hineingetrieben wird. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten, von Revolutionen. Ein Volk wird sich erheben gegen das andere. Von Hungersnöten, von Erdbeben, von Seuchen, von Pestilenz, von Teuerung, von Irrlehren. Das ist uns von Jesus verheißen. Da gehen wir hin. Wir sind berufen und gerufen, ein ewiges Reich zu bauen, Menschen auf die Ewigkeit hinzuweisen und sie von dem ewigen Zorn Gottes zu retten. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, im Blick auf die letzte Zeit, dass Spötter kommen werden, die sagen, wo bleiben denn die Verheißungen vom Weltuntergang? Wo bleiben denn die Verheißungen von den Gerichten Gottes? Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie gewisse Leute es für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen euch, indem er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße gelangen. Das ist der Wille Gottes. Darum ist er langmütig, darum wartet er, darum gibt er uns noch Gnadenzeit, weil er nicht will, dass wir verloren gehen, sondern zur Buße kommen. Buße ist die Alternative zum Verlorengehen, und zwar zum ewigen Verlorengehen. Denn was die Männer der Mission früher hinausgetrieben hat, obwohl sie wussten, dass sie wahrscheinlich nie mehr lebendig heimkommen, sondern draußen begraben werden, das war das Bewusstsein, wir müssen den Menschen in dieser Welt, in diesem Leben, das Evangelium verkündigen. Sonst gehen sie ewig verloren und haben keine Chance mehr. Wenn Bodo Schwing gesagt hat, eilet, denn draußen sterben sie, dann meinte er nicht nur den physischen Tod, sondern den ewigen Tod. Und rein logisch können wir von diesem Vers aus sagen, wenn Gott wirklich für die Menschen im Jenseits noch eine Chance bereit hat, warum wartet er dann hier? Warum ruft er immer wieder zur Buße? Weil er weiß, dass hier die einzige Chance eines Menschen ist, gerettet zu werden. Und zwar durch Buße und Umkehr, durch den Glauben an das Evangelium. In diesem Leben muss es geschehen. Und das ist unser Auftrag. In alle Welt, zu allen Völkern, zu allen Nationen, zu allen Sprachen und zu allen Stämmen hinzugehen, um dieses Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Damit Menschen zur Buße, zur Umkehr, zum Glauben an Jesus Christus kommen und Vergebung und ewiges Leben empfangen. Das ist unsere Botschaft auch heute. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Frage ist, und hiermit wird die Frage der Mission für uns als Gemeinde Jesu zum Bußruf. Haben wir den Auftrag unseres Herrn erfüllt? Haben wir das getan, was er uns aufgetragen hat? Sind wir überall hingegangen? Haben wir da, wo wir hingegangen sind, dieses Evangelium verkündigt oder haben wir andere Dinge getan? Haben tatsächlich heute alle Völker, alle Stämme in allen Sprachen das Evangelium gehört oder nicht? Ich muss Ihnen sagen, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung das Evangelium noch nicht so gehört hat, dass sie hätten Buße tun können, dass sie es verstanden hätten. Wir haben gefehlt. Und wenn wir heute von Mission reden, dann müssen wir als Gemeinde und besonders als Gemeinde in Deutschland Buße tun über unser Versäumnis in der Mission. Wir haben für uns gelebt, Wir sind unseren Plänen nachgegangen und haben uns nicht darum gekümmert, dass Millionen von Menschen unerlöst in die Ewigkeit gehen, in einen ewigen Tod. Unsere Dinge waren uns viel wichtiger als der Auftrag Gottes. Wie kann es anders werden? Indem wir umsinnen, indem wir Buße tun, indem wir uns neu Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich will zuerst nach deinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit und danach, dass dein Reich in aller Welt gebaut wird. Und dann komme ich. Und dann erst kommen meine Interessen. Ja, es fängt schon damit an, dass wir umdenken müssen im Blick auf die Missionssituation heute und im Blick auf die Entwicklung in der Mission. Und ich hoffe, dass Sie heute Nachmittag Zeit haben werden zu kommen, wo wir uns dieser Frage widmen müssen. Wie sieht es denn heute aus mit der Weltmission und wo gehen wir hin in der Weltmission? Es gibt kaum ein Land in der Welt, in dem die Christen eine so pessimistische, negative Einstellung zur Weltmission haben wie in Deutschland. Während Entwicklungsländer, junge Türkchen, beten und glauben, dass sie die Welt für Jesus erobern können, haben wir schon längst abgeschaltet. Mission, das gehört doch ins Antiquariat. Das ist doch überholt. Hat doch keine Chancen mehr. Die Türen schließen sich doch. Die wollen uns doch gar nicht. Wir müssen Buße tun über unsere negative Einstellung zur Mission. Denn wer negativ über die Mission denkt, der lästert den Heiligen Geist. Wissen Sie warum? Weil von Gott der Heilige Geist speziell auf diese Erde gesandt wurde zu Pfingsten, um dieses eine Werk zu vollenden, die Gemeinde Jesu aus allen Völkern, Stämmen und Nationen herauszurufen. Und wer sagt, die Mission hat keine Zukunft, der sagt, Gott hat keine Zukunft auf dieser Welt. Wer sagt, die Mission wird es nicht schaffen, der sagt, der Heilige Geist wird es nicht schaffen. Er bedient sich der Gemeinde, er bedient sich der Jünger, um sein Werk zu vollenden. Wir müssen wieder eine positive, glaubensfrohe Einstellung haben, dass das, was Gott gesagt hat, sich auch erfüllt in unserer Zeit. Und dass, wenn er uns gebietet, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, er auch die Voraussetzungen schafft, dass wir es tun können. Buße ist der Weg, dass sich Dinge ändern. In unserem persönlichen Leben. Im Leben als Christen, im Leben unserer Gemeinde und auch im Leben der Mission. Möge Gott schenken, dass dieser Buß- und Bettag dazu dient, dass wir Buße tun über das Versäumte. Und dass wir neu anfangen zu beten. Denn das ist die Grundlage jeder Mission. Und hinzugehen, da wo es möglich ist, die jungen Leute, und zu senden und zu opfern, damit Gottes Auftrag, Jesu Auftrag in aller Welt erfüllt werden kann. Geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur, auf das Buße zur Vergebung der Sünden in seinem Namen gepredigt werde, unter allen Völkern. Das ist unser Auftrag, auch heute Nacht. Lassen Sie uns weiter zusammenstehen in diesem Auftrag. Wir sind als Deutsche Missionsgemeinschaft sehr dankbar für unser Zusammenarbeiten in den Philippinen. Wir haben uns hier noch nicht getroffen. Ich bin heute zum ersten Mal hier in der Gemeinde, aber unsere Gebete haben Sie sicher oft in den Philippinen getroffen, weil Geschwister kommen. Wir sind sehr dankbar für diese Gemeinschaft im Dienst des Herrn und wir hoffen, dass es so weitergeht und sich vielleicht sogar noch erweitern lässt. Denn viele unserer Missionskandidaten stehen bereit, auszureisen. Sie brauchen Heimatgemeinden, sie brauchen Beter, sie brauchen Unterstützung. Möge Gott uns ein Wachstum schenken, als Gemeinde, in der Gemeinde und durch die Gemeinde auch in der Mission, um Jesu Auftrag zu erfüllen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Dass dein Auftrag auch heute noch besteht. Und dass du bereit bist, durch uns deine Gemeinde zu wirken, da wo wir uns dir zur Verfügung stellen. Herr, vergib uns, dass wir so oft nur an uns gedacht haben, dass wir dir nicht zur Verfügung standen, dass wir eigene Interessen verfolgt haben. Herr, hilf uns darüber, Buße zu tun und zu sinnen. Gib uns ein neues Herz und einen neuen Sinn und eine neue Schau für die, die verloren sind, für die, die in Not und Finsternis sind. Wir bitten, dass du Arbeiter sendest in dein Erntefeld und dass du auch uns gebrauchst, um sie zu senden und sie zu versorgen durch Gebet und Gaben. Segne bitte dein Wort und bewahre es in unseren Herzen, dass wir hingehen und fortbringen zu deiner Ehre. Amen.